Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der politische Paukenschlag des Tages, der hallt auch bei uns nach. Gleich spreche ich mit der österreichischen Schriftstellerin und Feministin Marlene Strerowitz über den angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und wir blicken dann nach Essen. Dort fordern mehr als 400 Beschäftigte im Theater und in der Philharmonie den Rücktritt ihres Geschäftsführers. An dem Theater herrsche ein Klima der Angst.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Als im Dezember 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Parteivorsitzenden gewählt wurde, da hat die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur gesagt, Kramp-Karrenbauer müsse einen großen Schirm aufspannen, um die verschiedenen Strömungen der Partei darunter zu vereinen. Das ist, wie das Beispiel Thüringen gezeigt hat, nicht gelungen. Über die Gründe darüber möchte ich nun sprechen. Wieder mit Marlene Strerowitz. Von der Schriftstellerin und linken Feministin ist zuletzt der Roman Flammenwand bei S. Fischer erschienen. Sie ist jetzt in Wien am Telefon. Frau Strerowitz, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben die Nachrichten der vergangenen Tage gehört. Sie haben die Bilder auch gesehen. Kramp-Karrenbauer in Erfurt, in Berlin, heute die Ankündigung ihres Rücktritts. Wie hat denn die Politikerin in den vergangenen Tagen auf Sie gewirkt?
Naja, die alte Geschichte. Die Frauen werden gerufen, um aufzuräumen. Und diese Frau räumt sich nur noch selber weg.
Und wie kommt das? Große Frage.
Ich denke, dass das eigentlich positiv zu sehen ist. Sie sieht sich nicht in der Lage, das durchzuführen, was sie sich vorgenommen hat, und zieht die Konsequenzen. Sie könnte ja auch noch ganz lang so herumhängen oder was immer.
Das heißt, Ihre Einstellung ist ernst oder wirkt sie gehetzt, getrieben, verbittert oder souverän? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das eher souverän, wie Sie sie einschätzen.
Na, souverän würde ich nicht sagen, aber es ist doch sehr konsequent, würde ich das schon nennen, und verhärmt aber auch. So wie sie auf den Fotos zu sehen ist, hat das auch doch offenkundig einen krisenhaften Hintergrund. Und das ist ja eigentlich bedauerlich, weil Politik sollte ja die Leute nicht unbedingt dauernd in Krisen werfen, sondern in einer gemeinsamen Form etwas Positives aufbauen. Tun sie nicht, die Politiker und Politikerinnen.
Wie sehen Sie denn, Frau Strerowitz, das Verhältnis Merkel-Kramp-Karrenbauer? Ist denn die CDU-Vorsitzende vielleicht gefallen, weil die Kanzlerin nicht mehr ihre Hand über sie gehalten hat?
Das ist doch sehr schwierig, das ist so Kaffeesud lesen, solche Dinge zu vermuten. Ich denke, dass es sich um verschiedene Staturen handelt, dass Kramp-Karrenbauer einfach nicht das ersetzen kann, was Merkel aufgebaut hat oder selbstverständlich findet. Also ich glaube schon, dass eine Frage des Volumens hier oder des Machtanspruchs auch, des Selbstverständlichen durch die Person ein großer Unterschied ist. Und dass natürlich die verschiedenen Sozialisierungen auch eine große Rolle spielen, die sicher zu völlig anderen Stilformen führen und damit aber auch sehr entscheidend darüber bestimmen, wie Personen in der Öffentlichkeit auftreten können und was sie sich selbst zumuten können. Und da ist die Frau Kramp-Karrenbauer eben einfach enger. Also da gibt es nicht so viel Platz.
Wenn Sie von Sozialisierung sprechen, dann meinen Sie die Sozialisierung als Frau?
Als Frau in verschiedenen, sehr unterschiedlichen Gesellschaften. Die Frau Merkel als DDR-sozialisierte Person in einer Situation, in der wahrscheinlich Öffentlichkeit auch eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man an einen Pfarrhaushalt denkt. Und die westliche Frau, die sicher nicht in der Bewusstheit aufgewachsen ist, wie das jetzt in der DDR ganz sicher der Fall war für Frauen. Also in der Selbstverständlichkeit der Berechtigung. Ich denke, dass es schon einfach darum geht, dass hier diese Frau keine Unterstützung durch die Männer bekommen hat. Also sie konnte ja offenkundig auf niemanden rechnen. Und das ist schon etwas, was gruppendynamisch hier mit den Geschlechterrollen nachzudenken ist, was da die Rolle gespielt hat. Aber ich denke schon, dass die Männerbünde, die in der bürgerlichen Mitte sehr gut noch zu Hause sind, und die alte Hausvaterschaft, in der sich jedermann ganz selbstverständlich fühlen kann, und das ist eben Wessi. Eine Wessi-Sozialisierung ist immer, der Mann ist ein Hausvater und braucht sich nichts anderes denken und weiß alles. Und wenn ich dem Herrn Merz zuhöre, der weiß immer alles. Und die Frau Kramp-Karrenbauer stellt immer noch ein bisschen Fragen. Und das ist genau der Stilunterschied, der ja sicher diese Partei auch innerlich zerreißt. Dass es einfach welche gibt, die glauben, dass sie alles wissen und Sendungsbewusstsein haben, und andere, die sich was fragen und die sich eben nicht mit den Außengrenzen so einfach abfinden können, wie das der Herr Merz dann ja tut. Das war ja doch die Wahl, ne? Die war ja doch die Frage, wie wird mit AfD und Linken umgegangen? Und da hat der Parteitag ja nur sehr knapp sich für die Frau Kramp-Karrenbauer entschieden, die die Zusammenarbeit abgelehnt hat, während Merz knapp unterlegen ist, damit, dass er diesen zwei Blöcken ja durchaus in der Partei auch Platz lassen würde. Und es geht sicher um die ganz einfache Frage, die sich ganz Europa stellen muss, wie wird mit Rechtsradikalität umgegangen?
Darauf wollte ich Sie auch als Österreicherin ansprechen, Frau Stellrowitz. In Österreich ist die ÖVP mit der rechtspopulistischen, zum Teil rechtsextremen FPÖ ja längst eine Koalition eingegangen. Das ist fast genau auf den Tag 20 Jahre her. Der ÖVP-Politiker Wolfgang Schüssel hat damals dieses Tabu gebrochen. Wie beurteilen Sie denn als Österreicherin jetzt die Versuche der bürgerlichen CDU, sich ohne Wenn und Aber von der AfD abzugrenzen?
Zuerst klingt das ja beruhigend, ist aber in der Starre wahrscheinlich auch nicht richtig. Dann kommt dazu, dass es natürlich eine Wiederholung der 20er Jahre ist. Das ist sehr bedrängend. Ich denke, dass die gesamte Politik sich fragen müsste, wie das zu lösen ist und sich auch die Ausrichtung nach links, also die Abwehr nach links anders überlegen muss. Die Linke, sowohl in Deutschland wie in Österreich, das, was wir also postkommunistisch nennen können, das sind die, die sich am demokratischsten aufgestellt haben. Die haben was gelernt, die haben sich neu erfunden. Und diese Ablehnung, die alte, aus dem Kalten Krieg kommende Antikommunismus, der scheint mir wirklich nicht mehr zeitgemäß zu sein. Und da hat sich auch nichts bewegt. Und so sitzen die jetzt in der Mitte und müssen sich fürchten, dass sie von beiden Seiten angeknabbert werden. Und das werden sie auch. Und ich glaube, dass diese großen Parteien einfach nicht mehr wissen, was die Personen wollen, weil die Personen so individualistisch sich entwickelt haben, dass natürlich solche Großzusammenschlüsse gar nicht mehr möglich sein werden.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Stellrowitz, dann ist auch eine These von Ihnen, dass das, was wir beschreiben gerade, was Sie beschreiben gerade, dass es auch mit der unentschlossenen Geschlechterpolitik der Mitte zu tun hat. Was meinen Sie denn damit?
Die Mitte hat, und das ist jetzt Österreich und Deutschland ganz gleich, sich nie vom Hausvater verabschiedet. Das ist aus dem Code Napoleon, 200 Jahre, hat der Mann zum Ausgleich, dass er dem Staat dient und seinen Körper im Militär aufgeben muss, das Private bekommen, indem er herrschen und regieren konnte. Er hat die Familie gehabt, um sein eigenes kleines Reich zu gründen. Diese Hausvaternschaft ist nie wirklich abgeschafft worden, beziehungsweise ist sie in die Wirtschaft eingewandert und bildet jenen Raum, der sich auch dem Staat entzieht und sich Wirtschaft nennt und tut und lässt, was er will. Oder diese Frage, wer darf jetzt hier was bestimmen, wird eben anders geregelt als Staatsform. Das ist einfach eine Krise des Staats, mit der wir hier zu tun haben, mit dem Staatsverständnis. Und darüber wäre in ganz anderer Form zu sprechen. Selbstverständlich hätte in den 80er Jahren die soziale Revolution weitergeführt werden müssen. Mit den Familienrechtsreformen allein was nicht getan. Und da haben sich aber alle die beiden Länder der wirtschaftlichen Revolution, also dem Neoliberalismus, zugewandt. Und auch die Linken, also die Sozialdemokraten, haben eifrig daran gearbeitet, dass diese Form von Kultur, die den Hausvater erhält, als eine selbstverständliche Form im kulturellen Umgang miteinander, dass das erhalten bleibt und dass Führung und Management praktisch das tun, was früher das Militär gemacht hat. Und Frau Kramp-Karrenbauer wird ja auch beurteilt, als hätte sie jetzt einen Betrieb geführt und hätte da einfach nicht das Richtige gemacht. Und Politik ist ja was anderes als einen Wirtschaftsbetrieb führen. Und darüber sollte auch mal wirklich gründlich nachgedacht werden, dass wir Politik nicht machen können, als wäre es eine Managementfrage. In Österreich wird das genauso gelöst und es ist falsch.
Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, ist es ja fast ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Frau Kramp-Karrenbauer auch fürs Militär zuständig ist.
Naja, das ist eine dieser großen Ironien, die sich am Ende als eine Wahrheit herausstellen. Und ich nehme an, dass sie das nicht lange aufrechterhalten kann. Ich glaube, dass wenn dieser Vertrauensbruch mit der Öffentlichkeit, den sie jetzt ja eigentlich ans Licht zerrt, wenn der mal passiert ist, dann kann sie nicht länger bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen, gerade dem Heer vorzustehen als die Person, die alles aufgibt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der angekündigte Rücktritt der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und was dieser Schritt bedeutet, eingeordnet, beantwortet von der österreichischen Schriftstellerin und Feministin Marlene Stellrowitz. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1963 hat Herbert von Karajan an der Scala zum ersten Mal mit der Sopranistin Mirella Freni zusammengearbeitet. Sie hat die Mimi gesungen in Puccinis La Bohème und Karajan hat danach angeblich zu ihr gesagt: Ich habe zweimal in meinem Leben geweint, als meine Mutter starb und jetzt, als Sie auf der Bühne gestorben sind. Jetzt ist Mirella Freni tatsächlich gestorben im Alter von 84 Jahren. Gleich werde ich mit unserer Opernkritikerin Franziska Stürz über die lyrische Sopranistin sprechen. Doch zunächst ein paar Stichpunkte zu ihrer mehr als 50-jährigen Karriere von Jörg Seiselberg.
Sie war eine der brillantesten Sopranistinnen ihrer Zeit. Im Gegensatz aber zu ihren männlichen Sängerkollegen, die sich häufig nicht nur durch eine große Stimme, sondern durch ein mindestens ebenso großes Ego auszeichnen, trat Mirella Freni auch in ihren Erfolgsjahren meist zurückhaltend, fast schüchtern auf. 1981, als die Zeitungen als größte Sopranistin Europas feierten, reagierte Mirella Freni in einem Fernsehinterview schulterzuckend. Natürlich hat mich das gefreut, aber da ich ein ziemlich unaufgeregter Charakter bin, bilde ich mir jetzt darauf nicht groß etwas ein. 1935 geboren, war Singen war die Oper von klein auf für Mirella Freni Berufung. Mit 10 Jahren stand sie bei einem Wettbewerb des italienischen Staatsradios Rai das erste Mal auf der Bühne, sang Un bel di vedremo aus Madame Butterfly. In Modena in der Emilia-Romagna wuchs die Sopranistin gemeinsam mit dem im selben Jahr geborenen Luciano Pavarotti auf. Mit allen großen Tenören arbeitete sie gern zusammen, erzählte Mirella Freni, mit Pavarotti aber seien gemeinsame Auftritte aufgrund ihrer persönlichen Geschichte immer etwas Besonderes. Mit Luciano habe ich ein fast brüderliches Verhältnis. Das ist sicherlich nicht verwunderlich, denn wir kennen uns von klein auf. Wir haben quasi die Milch von der gleichen Amme bekommen. Später standen Freni und Pavarotti immer wieder zusammen auf den großen Bühnen, unter anderem in der Bohème. Im Tempo ihrer Karriere war Mirella Freni ihrem brüderlichen Freund voraus. 1955 trat sie erstmals im Stadttheater Modena auf, als Pavarotti noch sein Geld als Lehrer verdiente. 1962 dann ihr erster Auftritt an der Scala. Ein Jahr später bereits sang Mirella Freni die Rolle ihres Lebens in der Inszenierung ihres Lebens unter der Leitung des Dirigenten, der ihre Karriere prägte. Was mich sicherlich am meisten berührt hat, war, als ich an der Scala die Bohème sang in der Produktion von Franco Zeffirelli und dem Maestro Karajan. Es war das erste Mal, dass ich mit Karajan gesungen habe. Bis dahin wusste ich natürlich, wer er ist, aber ich hatte ihn nie getroffen. Aus der Zusammenarbeit entstand ein Stück Operngeschichte. Mirella Frenis Si mi chiamano Mimi mit Karajan am Dirigentenpult gilt vielen als bislang unerreichte Interpretation dieser Puccini-Arie. Als intensiv und poetisch, harmonisch und rund, natürlich und zutiefst italienisch loben Kritiker Mirella Frenis Stimme, die über mehr als 2 Jahrzehnte der Lieblingssopran Karajans war. 25 Jahre bis kurz vor Karajans Tod arbeiteten beide immer wieder zusammen. Mirella Freni trat 2005 das letzte Mal auf, danach unterrichtete sie Gesang und bildete junge Opernsänger und Sängerinnen aus. Gestern ist sie in ihrer Geburtsstadt Modena, der sie wie Pavarotti ihr Leben lang treu geblieben war, gestorben.
Die große Gesangskunst von Mirella Freni, das möchte ich jetzt vertiefen im Gespräch mit Franziska Stürz. Sie ist live aus München zugeschaltet. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend.
1963, wir haben es gehört, der große Erfolg an der Scala als Mimi. Ein Jahr später wieder an der Scala, wieder mit Karajan, da allerdings Buß für die Sopranistin als Traviata. Wie lässt sich das erklären?
Ich würde sagen, das war ein Skandal, der auch durch Besetzungspolitik zustande kam. Sie war damals die Nachfolgerin der Maria Callas in dieser Partie und die hatte ganz andere Qualitäten, ein ganz anderer Typ, hatte Fans und Anhänger, die sich mit dieser Besetzung von Mirella Freni nicht zufriedenstellen ließen. Und außerdem gab es noch Renata Scotto, die dort auch übergangen wurde und Karajan hat sie durchgeboxt und Mirella Freni musste es ausbaden. Und dieses Nein-Sagen zu so einem Angebot, das konnte sie damals noch nicht. Da war sie Anfang 30. Ein paar Jahre später hat sie das dann gekonnt und hat auch Maestro Karajan dann mal einen Korb gegeben, als er von ihr wollte, dass sie Turandot singt. Da hat sie dann gesagt, nein, ich bleibe bei meinem Fach.
Mirella Freni, sie hat als lyrische Sopranistin ihre Karriere begonnen und sie hat als lyrische Sopranistin nach mehr als 50 Jahren diese Karriere beendet. Ganz ohne Schnörkel hat sie das mal wunderbar einfach so beschrieben.
No, io mi ritengo sempre un soprano lirico. Rimango un soprano lirico, sono nata lirico e credo che morirò lirico.
Da muss sie selber ein bisschen schmunzeln. Das ist, wie soll ich sagen, das ist phänomenal. Was bedeutet das denn, dass Mirella Freni das so lange durchgehalten hat? Kommt da auch wieder dieses Nein ins Spiel, von dem Sie schon gesprochen haben, Frau Stürz?
Ja, das und ein wahnsinnig guter Instinkt, also ein außergewöhnlicher Instinkt, eine Intuition über, ja, das, über die eigenen Qualitäten. Das ist auch etwas, was sie dann später weitergegeben hat. Sei immer du selbst als Sänger und erkenne deine Talente. Sich nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen und einfach in sich hineinzuhören. Zu hören. Und das hat sie, obwohl sie eine Grundausbildung gesangstechnisch bekommen hat, aber ab 20 ungefähr, Alter von 20, hat sie dann wirklich autodidakt gearbeitet und immer auf sich selbst gehört und auch eben die Rollen gewählt, die dann ihr lagen und die ihr entsprachen als Typ. Sie war einfach ein mädchenhafter Typ.
Beschreiben Sie doch ein bisschen noch die Stimme. Welche Qualitäten hatte sie in welchen Lagen?
Ja, man hat ja jetzt schon ein bisschen was gehört. Sie hatte also eine außergewöhnlich schöne Stimme, ein wunderbares Timbre. Da war Metall drin, aber eben auch eine große Weichheit. Es gibt da unglaublich viele Versuche, das zu beschreiben. Von Honig und Perlmutt, von einem Goldregen ist da die Rede. Und ich kann mich da nur anschließen. Es ist ein Wunder. Man kann sagen, es ist eine wirklich wundervolle Stimme, eine außergewöhnliche Stimme, die dann auch ins hohe Alter noch ihre Zartheit und Süße behalten hat bei aller Kraft. Sie hat natürlich an Dramatik dann gewonnen und hat eben ja auch Aida gesungen und hat auch Tosca gesungen in Aufnahmen. Aber sie hat auf der Bühne auch wirklich mit 70 Jahren noch die Jeanne d'Arc, also die heilige Johanna, gespielt, ein junges Mädchen. Und das hat man ihr abgenommen und geglaubt und die Stimme hat diese Reinheit bis ins hohe Alter behalten.
Also insgesamt auch ein relativ großes Repertoire, wie Sie es beschreiben.
Ja, ein riesiges Repertoire. Sie war natürlich dann in ihrer Hauptzeit eine Verdi-Heroin, also nicht diese tragische Heldin, die dramatische Heldin, aber sie hat die Desdemona gesungen, die Elisabetta in Don Carlo, also das ganze wirklich große lyrische Verdi-Fach. Und dann hat sie durch ihren Mann Nikolai Giaurov, den zweiten Ehemann, dann eben auch das russische Repertoire sich angeeignet, war auch da sprachlich sehr begabt, hat die Tatjana in Eugen Onegin gesungen, die Lisa in Pik Dam, und auch da war sie sehr, sehr erfolgreich und immer glaubwürdig und hat sich einfach immer nach der Musik gerichtet und war sehr unkapriziös, einfach sehr bescheiden und hat gesagt, sie braucht diese Musik, sie liebt diese Musik, das gibt ihr etwas, da klingt etwas in ihr und das ist alles, was sie macht.
Wir sollten auch die Lehrerin Mirella Freni noch erwähnen. Welche Maßstäbe hat sie da gesetzt?
Naja, sie hat mit ihrem Mann eine Akademie gegründet in Modena und dort sich der Ausbildung von jungen Sängern gewidmet, hat wirklich das weitergegeben, was sie sich selbst über diese langen Jahre erarbeitet hat. Und diese Kunst weiterzugeben, dass junge Sänger in sich hineinhorchen, das ist wirklich auch eine Kunst. Und das konnte sie sehr, sehr gut. Also das sind großartige Sängerinnen unserer Zeit, auch Annane Trepko, die sich auf Mirella Freni als Vorbild berufen. Und das ist doch wunderbar, dass man so etwas dann weitergeben konnte. Das ist auch eine Gabe.
Zum Tod von Mirella Freni war das Franziska Stürz live aus München. Frau Stürz, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Morgen ist es 30 Jahre her, dass Nelson Mandela aus dem Gefängnis freikam. Unmittelbar nach seiner berühmten Rede vor dem Rathaus in Kapstadt zog es ihn damals nach Soweto, das Township bei Johannesburg. Dort hatte er gelebt und seinen Freiheitskampf geführt. Und in seiner Autobiografie heißt es: In dieser Nacht kehrte ich mit Winnie zurück zu Nummer 8115 in Orlando West. Erst als ich dort ankam, wurde mir so richtig bewusst, dass ich nicht mehr im Gefängnis war. Soweto war ein zentraler Ort des Freiheitskampfes und ist auch heute in demokratischen Zeiten politisch von Bedeutung. Das spiegelt sich auch in den Büchern von Nick Mshlongo, einem der bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller Südafrikas. Leonie March hat ihn vor der berühmten Nummer 8115 in Soweto getroffen.
Vor dem ehemaligen Haus Nelson Mandelas macht sich eine Tanzgruppe warm. Junge Männer und Frauen in traditionellem Zulu-Lendenschurz und Perlenröckchen. Busladungen Touristen kommen jeden Tag her, um auf den Spuren des berühmten südafrikanischen Freiheitskämpfers zu wandeln. Souvenirstände, Restaurants und Cafés säumen die Villa Kasi Street in Soweto. Nichts erinnert mehr an früher, sagt der Schriftsteller Nick Mshlongo.
Ich bin in dieser Straße aufgewachsen. 12 Jahre habe ich hier gelebt. Mein Debütroman Dog Eat Dog spielt hier. Wenn ich an Soweto und ans Schreiben denke, dann denke ich an diesen Ort hier. Nicht an die gentrifizierte Straße von heute, sondern an die von damals. Hier hat unser Weg zur Demokratie begonnen.
Mshlongo ist stolz darauf, an einem derart historischen Ort aufgewachsen zu sein. Das zweistöckige Reihenhaus, in dem der heute 46-Jährige mit seiner Familie gelebt hat, liegt auf dem Weg zum Hector-Petersen-Museum, das an den Schüleraufstand von 1976 erinnert. Heute liegen Mshlongos Bücher dort in dem kleinen Buchladen aus. Er gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren Südafrikas. Soweto ist seine Inspirationsquelle.
Meistens läuft das so, dass ich irgendwo sitze, etwas beobachte oder den Leuten zuhöre. All das verarbeite ich in meinen Texten, von Klatschgeschichten bis zu politischen Diskussionen, wie der Frage des Landbesitzes oder der hohen Arbeitslosigkeit.
Mshlongo schreibt mit Biss und Humor. Wer seine Romane und Kurzgeschichten kennt, meint seine Charaktere auf der Straße wiederzuerkennen. Die Figuren sind direkt aus dem Leben gegriffen. Sie sprechen sogar so wie die Einwohner Soweto's, die während der Apartheid als billige Arbeitskräfte aus ganz Südafrika hierher geholt oder zwangsangesiedelt wurden. Ein Slang mit Elementen aus allen 11 Landessprachen.
Apartheid was built.
Die Apartheid war auf der Trennung der Bevölkerungsgruppen aufgebaut. Das hieß auch, dass beispielsweise ein Shangaan nichts mit einem Zulu zu tun haben sollte. Doch Soweto hat sich dagegen gewehrt, indem es eine gemeinsame Sprache und Subkultur kreiert hat. Insofern ist Soweto ein Modell dafür, was die Regenbogennation und Einheit bedeuten.
Wenn Soweto niest, bekommt das ganze Land einen Schnupfen, lautet eine alte Redewendung. Das gelte bis heute, meint der Autor. Trends entstünden in Soweto, Debatten nehmen hier ihren Beginn. Und so schreibt er aus dem Mikrokosmos Soweto über Themen, die ganz Südafrika auf den Nägeln brennen. So wie zuletzt die sogenannten schwarzen Steuern. Black Tax ist der Titel der Essaysammlung, die Mshlongo im vergangenen September herausgegeben hat. Black Tax bedeutet,
wenn Nick sein Gehalt bekommt, dann hat er es nicht für sich allein, sondern teilt es mit 10 Familienmitgliedern. Wenn seine Schwester nach der Scheidung mittellos zurückbleibt, muss er sich um ihre 5 Kinder kümmern, als wären es seine eigenen. So ist es Tradition. Aber es geht auch um die Folgen der Apartheid und soziale Ungleichheit. Ich hoffe, dass weiße Südafrikaner das Buch lesen, uns dadurch besser verstehen, toleranter werden und dass schwarze Südafrikaner diese Debatte aufnehmen.
Denn Südafrika sei längst kein Land der Lesemuffel mehr, fügt Mshlongo hinzu.
Es gibt viele sehr erfolgreiche Buchclubs, die von schwarzen Südafrikanern gegründet wurden. Und es gibt immer mehr junge schwarze Autoren, die über Themen schreiben, mit denen sich die Leute auch identifizieren können. Soziale Medien haben dabei geholfen, dass Lesen nun als cool gilt.
Als Trendsetter habe Soweto mittlerweile sogar sein eigenes Literaturfestival, meint Nick Mshlongo zum Abschied. Nelson Mandela würde sich sicherlich darüber freuen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Anlässlich des Beethoven-Jahres ist heute in Bonn eine Wissenschaftskonferenz eröffnet worden, die sich mit dem Leben und dem Werk des Musikgenies beschäftigt. Noch bis Freitag versucht der Kongress, Beethoven-Perspektiven ein neues Bild des Komponisten zu zeichnen, dessen Geburtstag sich im Dezember zum 250. Mal jährt. Einig sind sich die Wissenschaftler darin, dass Beethoven nicht der Revoluzzer war, zu dem er oft gemacht worden ist. Henning Hubert.
Beethoven sehnte sich zeitlebens nach einer erneuten Anstellung bei Hofe, habe sich von Adligen eine Leibrente bezahlen lassen und Kantaten ganz auf Staatslinie geschrieben. Kritisch hinterfragen die Wissenschaftler heute, warum in der jungen Bundesrepublik Beethoven als reine Künstlerfigur gesehen wurde und seine Instrumentalisierung sowohl im deutschen Vormärz als auch 100 Jahre später durch die Nationalsozialisten kaum Thema war.
Der britische Wirtschaftsjournalist Paul Mason erhält den Erich-Fromm-Preis 2020. Mason verbinde seine Kritik an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Missständen mit einem leidenschaftlichen Engagement für den Humanismus. So begründete die Erich-Fromm-Gesellschaft ihre Entscheidung. Mason erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 23. März in Stuttgart. Sie wird Menschen verliehen, die Hervorragendes für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns geleistet haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Christel und Rupert Neudeck, die Journalisten Hans Leyendecker und Heribert Prantl und die Violinistin Anne-Sophie Mutter. Im vergangenen Jahr wurde die europäische Bewegung Pulse of Europe geehrt. Die russische Polizei hat die Punkband Pussy Riot bei Dreharbeiten für ein neues regierungskritisches Video gestoppt. In einem Studio in St. Petersburg sei nach dem Einsatz der Strom abgestellt worden, teilte die Musikerin Nadjeshda Tolokonikova mit. Das Video sei als illegal bezeichnet worden, weil es Homosexualität propagiere und extremistisch sei, schrieb die 30-Jährige auf Twitter. Die Band teilte mit, dass es in dem Song um Widerstand gegen die russischen Machthaber und gegen Polizeigewalt gehe. Sie veröffentlichte ein Video des Polizeieinsatzes und kritisierte, dass es in Russland an Kunst- und Redefreiheit fehle. Tolokonikova, die wegen einer Protestaktion gegen den russischen Präsidenten Putin schon im Straflager saß, gilt als Frontfrau der feministischen Punkband Pussy Riot. Die Band gibt international Konzerte und sorgt immer wieder mit radikaler Videokunst für Aufsehen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es sind kulturpolitisch aufregende Zeiten in Essen. Da gibt es eine richtig große Kultur GmbH, die TUB, die Theater und Philharmonie Essen. Mehr als die Hälfte der Belegschaft dieser GmbH protestiert öffentlich und ziemlich lautstark gegen den Geschäftsführer Berger Bergmann. Mehr als 400 Mitarbeiter werfen ihm vor, das Haus kaputt zu sparen und ein Klima der Angst zu verbreiten. Der Betriebsrat verlangt sogar die Entlassung des Geschäftsführers. Dieser Konflikt, der schwelt schon länger. Die Stimmung wird von Tag zu Tag explosiver. Stefan Keim, Sie kennen die Lage in Essen. Sie kennen zahlreiche Menschen, die dort arbeiten in dieser TUB. Was genau sind denn die Vorwürfe?
Wenn man die so einzeln aufzählt, dann klingen die erstmal nicht so dramatisch. So die Gesamtheit ist es, die das eigentlich ausmacht. Da geht es darum, dass ein technischer Mitarbeiter vom Opernhaus gegen seinen Willen ins Schauspielhaus versetzt wird, wo er nicht weiß, was er machen soll. Da geht es darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich Karten zu normalen Preisen kaufen müssen, um sich ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne anzugucken. Das Orchester hat Sorge, weil es nicht die gleichen Zulagen bekommt wie die anderen Orchester, vergleichbare in der Gegend, dass sie nicht mehr die besten Musikerinnen und Musiker beim Fortspielen bekommen. Vor allen Dingen ist das aber eine atmosphärische Geschichte. Dem Geschäftsführer Berger Bergmann wird vorgeworfen, dass er eiskalt und ohne jedes Mitgefühl mit den Menschen jongliert. Und die stellvertretende Vorsitzende der Genossenschaft der deutschen Bühnenangehörigen, Anjara Ingrid Barz, hat es so formuliert.
Die Belegschaft will nicht mehr stillhalten. Es ist einzigartig in ganz Deutschland. Sowas hat es noch nie gegeben, an keinem Theater in der Bundesrepublik, dass die gesamte Belegschaft aufsteht und sich das nicht mehr gefallen lassen möchte.
Die ganze Belegschaft ist es allerdings nicht, aber es sind immerhin 400 von 700. Die Schauspielsparte verhält sich da ein wenig anders.
Also im Mittelpunkt der Kritik der Geschäftsführer Berger Bergmann. In einer solchen Situation ist es da überhaupt möglich, so etwas wie einen normalen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten?
Ja, das wird schon gemacht und natürlich sind auch die Leute, die am Theater beschäftigt sind, auf jeden Fall darauf gepolt, dass alles dort weitergehen soll. Und es läuft ja auch gar nicht mal so schlecht. Die Auslastungszahlen stimmen soweit. Es wird zwar weniger gespielt, aber so die Prozente sind ganz gut und auch die überregionale Wahrnehmung ist nicht mehr so, wie es früher vor allen Dingen in der Oper unter Stefan Scholtes mal war, aber doch immer hin und wieder mal gelingt da ein Highlight. Es gibt noch ein Finanzproblem. Und zwar ist es so, dass Berger Bergmann sehr stark spart, weil er im Blick hat, dass die Stadt Essen die Zuschüsse nicht erhöhen wird, aber natürlich alles teurer wird. Das heißt, die Theater- und Philharmonie steuert auf ein Minus zu. Nun sind aber gerade eben erhöhte Zuschüsse des Landes NRW nach Essen geflossen. Die kamen dann aber so spät, dass sie in den laufenden Spielplan nicht mehr eingebaut werden konnten. Und das ist dann das ganz große Problem. Plötzlich ist Geld da, wo dann auch die Intendanten der jeweiligen Sparten sagen, wir können damit im Moment nichts anfangen. Dann gibt es Begehrlichkeiten von der Stadt, dann misstraut man einander. Dann ist die Frage, wo geht das Geld denn nun hin? Bilden wir Rücklagen oder kriegt die Stadt auf irgendwelchen Wegen das Geld dann doch wieder? All das trägt zur Aufregung bei.
Die Kulturpolitiker, die kennen die Zahlen, die kennen die Stimmung. Da stellt sich natürlich die Frage, wie reagiert jetzt die Stadt Essen auf diese Vorwürfe?
Auf jeden Fall mit offenen Ohren. Ich habe mit dem Kulturdezernenten Muhtar Al-Ghusein gesprochen, der gesagt hat, wir werden alles kontrollieren. Mag ja sein, dass die Finanzen stimmen, aber...
Das ist die eine Seite natürlich nur eines Theaterbetriebs und es gilt natürlich auch die anderen Themen, wie eben Kommunikation, gutes Miteinander genauso wichtig zu nehmen und ernst zu nehmen und auch diesen Vorwürfen genauso gründlich nachzugehen.
Deswegen wurde dann vom Aufsichtsrat eine Untersuchungsgruppe eingerichtet. Nur die ist jetzt gerade eben von den Betriebsratsvertretern wieder verlassen worden, weil die gesagt haben, der Aufsichtsrat ist ja genau das Gremium, das den Geschäftsführer berufen hat. Übrigens gegen den Protest des Betriebsrats, zumindest bei der Vertragsverlängerung. Wie sollen die denn jetzt offen und ehrlich und vor allen Dingen unvoreingenommen ihn beurteilen? Die Arbeitnehmervertreter verlangen also jemanden, der ganz von außen kommt, einen unabhängigen Experten.
Ja, das klingt alles sehr verfahren. Herr Keim, wenn Sie mal nach vorne blicken, wie kann denn ein Weg in die Zukunft aussehen? Gibt es überhaupt so eine Möglichkeit für einen Kompromiss? Sehen Sie da sowas?
Es ist sehr, sehr verfahren. Es ist vor allen Dingen seit vielen Jahren auch schon verfahren. Es geht auch um persönliche Rivalitäten. Es ist kein Geheimnis, dass der Chef des Aufsichtsrats und der Geschäftsführer sich ziemlich spinnefeind sind und nicht miteinander gut reden können. Und ich habe aber auch selbst mit dem Geschäftsführer gesprochen, der keine offiziellen Interviews gibt, der aber auch nicht erkennen lässt, dass er da ein wenig Selbstkritik äußern will. Er sieht sich absolut im Recht. Er sagt, ich leite das hier wie ein Unternehmen. Ich leite es auch mit einer gewissen Kälte. Aber anders kann ich so einen Laden auch nicht zusammenhalten und davor bewahren, wieder ins Defizit zu rutschen. Da knallen derart die Temperamente aufeinander, dass wahrscheinlich wirklich nur jemand, der von ganz außen kommt, versuchen kann, da neue Wege zu finden. Ich glaube, selbst schaffen die Beteiligten das nicht.
Noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist das, was Sie berichten, Herr Keim, das Ergebnis einer speziellen Essener Konstellation oder zeigt der konkrete Streit auf allgemeine Probleme, die es auch an anderen Theatern, Bühnen gibt?
Das ist ja gerade diese ganz große Debatte, wie sollen überhaupt Strukturen und Hierarchiestrukturen im Theater laufen? Flachere Strukturen oder ist es sinnvoll, dass jemand wie hier eben auch der Geschäftsführer eine sehr große Machtfülle in seinen Händen vereint? Diese Diskussionen, die explodieren jetzt gerade in Essen und haben da jetzt gerade ein ziemlich dramatisches Beispiel.
Aufruhr in Essen, die Forderung nach dem Rücktritt des Geschäftsführers der TUB, Berger Bergmann. Stefan Keim hat uns die Hintergründe erklärt. Herr Keim, Dankeschön und gute Besserung. Man hat es gehört, Sie sind ein wenig verschnupft.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir kommen zur Oscar-Preisverleihung in der vergangenen Nacht und jedes Jahr das gleiche Spiel, das genussvolle Herauszögern des Siegers, diese lange Pause, diese spannende Stille, diesmal artikuliert von Jane Fonda.
And the Oscar goes to Parasite.
Parasite, also der große Oscar-Gewinner. Auch Oscar-Preisverleihungen sind für Überraschungen gut. Vergangene Nacht die Sensation, die Kinogeschichte schreiben durfte. Zum ersten Mal ging der Oscar für den besten Film an eine nicht englischsprachige Produktion. Und nicht nur das. Der südkoreanische Film Parasite, er gewann noch 3 weitere Oscars. Original Drehbuch, Regie und bester nicht englischsprachiger Film. Wir wollen jetzt diese Entscheidung unter die Lupe nehmen. Zu mir ins Studio gekommen ist Anke Lewicke. Frau Lewicke, kam diese Entscheidung für Sie überraschend?
Jein, würde ich mal sagen. Also es war ja eigentlich klar, dass die beiden Netflix-Filme leer ausgingen. Also Marriage Story, das Scheidungsdrama, was ja im Grunde auch eine Liebesgeschichte erzählt, war von Netflix produziert. Und The Irishman von Martin Scorsese, so der krönende Abschluss seiner Mafia-Filme, wo er nochmal alle Männerbilder so richtig schön dekonstruiert. Das sind sicher auch herausragende Filme, aber es war ganz klar, dass man Netflix in die Schranken weisen wollte, dass einfach auch klar gemacht wird, Kino gehört auf die große Leinwand. Und dann während des ganzen Abends ging es ja immer wieder darum, dass der Oscar letztlich doch immer noch zu weiß ist, viele und unheimlich wenig Filme von Frauen nominiert sind. Und da kann der Oscar ja jetzt eigentlich gar nichts für, sondern man muss einfach sehen, dass sich die Produktionsverhältnisse einfach nicht so schnell ändern, dass man da einfach, das braucht einfach Zeit, bis sich das alles öffnet. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Parasite eben keine Kompromisslösung ist, sondern auch für eine Öffnung von Hollywood spricht, dass man einfach über den eigenen Tellerrand mal herausschaut. Und es ist einfach auch ein brutal guter Film, sage ich jetzt mal
salopp. Das heißt also, Sie teilen auch die allgemeine Begeisterung für diese vielen Oscars für Parasite?
Ja, weil es einfach auch für etwas steht, für einen Wandel innerhalb von Hollywood. Also Hollywood muss sich ja einfach auch mal neu erfinden. Das geht ja immer nicht mehr so weiter, dass man einen Marvel-Comic-Held nach dem anderen eben vor die Kamera zerrt, dass man Star Wars 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 dreht. Und da finde ich eben die Entscheidung für Bong Joon-ho ganz interessant, weil der arbeitet ja eigentlich auch teilweise wie klassische Hollywood-Regisseure mal gearbeitet haben. Man muss nur das New Hollywood-Kino der 1970er Jahre nehmen. Da haben die Regisseure ja auch immer Genrefilme genommen. Und Parasite ist ja ein Genremix, eine Kriminalkomödie, eine schwarze Komödie und alles. Und haben mit diesen Versatzstücken einfach so eine Durchlässigkeit entwickelt, dass sie was von der Gegenwart erzählt haben. Und das macht ja Parasite auch. Das ist ja ein Film, wo es darum geht, dass sich die Kluft zwischen den Klassen immer mehr auseinander differenziert. Und das ist ja auch ein Thema, was alle beschäftigt. Und das macht Bong Joon-ho eben unheimlich unterhaltsam. Und deshalb fand ich es auch ganz schön, dass Jane Fonda ihm den Oscar gegeben hat, weil Jane Fonda ist ja eigentlich eine Ikone dieses New Hollywood-Kinos gewesen.
Lassen Sie uns mal, Frau Lebecke, nach Südkorea blicken. Sie kennen das Land sehr gut, die dortige Filmszene. Welches Filmland wurde denn jetzt mit diesem Film auch ausgezeichnet?
Naja, ich meine, das ging ja los letztes Jahr mit der Goldenen Palme für Bong Joon-ho. Und da hat Südkorea auch gerade den 100. Geburtstag gefeiert des Kinos. Also das war so die passende Torte, würde ich mal sagen. Ja, und wenn man sich einfach mal anschaut, ich meine, im Jahr zuvor war ja auch Burning, auch ein Psychothriller, auch ein Autorenfilm nominiert von Yi Chang-dong. Jetzt auf der Berlinale läuft der neue Film von Hong Sang-soo. Da geht es immer um Liebessucher. Und diese Liebessucher, die nie ihr Glück finden, verweisen natürlich auch auf ein Land, wo ja die Menschen vielleicht sich voneinander entfremdet haben. Und dieses südkoreanische Kino ist ein extremes Kino. Nehmen wir Kim Kim-dak, nehmen wir Park Chan-wook oder Bong Joon-ho. Das sind ja alle extreme gewalttätige Bilder auch, aber es sind eben auch Bilder, die einfach so die kollektiven Ängste Südkoreas einfach auf der Leinwand zum Vorschein bringen. Also ich meine, das ist ein Land gewesen, immer eine Marionette der Supermächte, und die Leute dort im Kino können sich auch eher mit dem Leiden identifizieren, deshalb gibt es nie ein Happy End. Und diese ganze Verdrängung, die stattgefunden hat, die ganzen Verbrechen während der Militärdiktatur wurden ja nie geahndet. Und das passiert eigentlich im Kino. Und auch Bong Joon-hos Film Parasite, da geht es ja auch wieder im Keller, der auf den Folterkeller verweist. Und dass diese Filme einen Nerv und Zeitgeist in ihrer Heimat treffen, ich meine, der Bong Joon-ho Parasite hatte mal wieder 10 Millionen Zuschauer. Also jeder dritte Koreaner hat ihn gesehen.
Nochmal zurück zu den Oscars von Südkorea, zu den Oscars, zur Oscar-Preisverleihung. Jenseits der Preise in den verschiedenen technischen Kategorien bleibt ja nicht mehr viel übrig. Was sagen Sie denn zum Beispiel zu den Oscars für die beste Darstellerin und den besten Darsteller?
Ja, Joaquin Phoenix, das hat mich dann, ich meine, er war der Favorit. Ich finde es trotzdem überraschend, weil die Figur des Jokers, die er verkörpert, ja für so sehr viel Diskussionen gesorgt hat. Es hieß ja immer, dieser Amokläufer wird dann einfach zum guten Rebell stilisiert und der Film würde das alles zu affirmativ zeigen. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Hollywood Akademiemitglieder und Mitgliederinnen haben da einfach eine Wahnsinns-Performance ausgezeichnet. Man könnte aber auch sagen, vielleicht hat Joachim Phoenix doch einen Nerv getroffen, weil sein gedemütigter Außenseiter, den er da spielt, natürlich auch für eine gewisse Stimmung gerade in Amerika spricht. Also das finde ich ganz bemerkenswert. Und man müsste mal seinen Amoklauf vergleichen mit dem Amoklauf von Parasite. Der Vater der armen Familie läuft ja am Ende auch quasi Amok. Und warum lässt man diese Figur an sich rankommen und warum will man den Joker die ganze Zeit von sich fernhalten? Das würde ich gerne alles nochmal analysieren. Ja, und bei René Zellweger meldet sich einfach nochmal das alte Hollywood-Wort. Sie spielt Judy Garland, unheimlich schön. Also sie macht das wirklich perfekt. Man glaubt, dass Judy Garland wieder lebendig wird. Und das ist auch so typisch Hollywood, weil Renée Zellweger hat ja 6 Jahre kaum was gemacht. Und mit diesem Film feiert sie ja ihr eigenes Comeback. Und was hat Judy Garland immer gemacht? Sie hat auch immer verzweifelt um ihr Comeback gesucht.
Noch ein Wort zum Ablauf der Preisverleihung, die Sie ja im Fernsehen beobachtet haben, Frau Lebecke. Hatten Sie eine kurzweilige Nacht?
Ach ja, ich finde es dann doch immer wieder ganz gut, wie zum Beispiel Brad Pitt, ausgezeichnet als bester Nebendarsteller für Once Upon a Time in Hollywood, wie er dann doch so eine politische Anspielung mit so einem gewissen Understatement unterbringt.
Thank you, the Academy, for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week.
Brad Pitt mit seiner Anspielung auf das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Die Oscar-Preisverleihung mit dem großen Gewinner Parasite. Vielen Dank. Eingeordnet von Anke Lebecke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der Kunst sind in Feuilletons meist Gewinnerinnen und Gewinner die interessanteren. In der Politik oft die Verliererin oder, wie die Taz titelt, der Verlierer. Aber erst einmal der Gewinner. The winner is, so hieß es ja früher, wo sie heute nur noch The Oscar goes to sagen dürfen. So eingeleitet wurde, wie es Lori Röbuck in der Neuen Zürcher Zeitung ausdrückt, die Illusion, dass das beste Kino aus Hollywood stammt, um Punkt 5.30 Uhr außer Kraft gesetzt. Das sorgt naturgemäß für Schlagzeilen. Einen Auswärtssieg für Südkorea annonciert der Tagesspiegel. Die Welt, die es gern ein bisschen größer hat, gar das Ende der Weltherrschaft und den Anbruch eines neuen Zeitalters. Die Taz findet, die Oscarverleihung habe zwischen resignierter Routine und verhaltenem Aufbruch geschwankt und schwenkt vom Gewinner zu dessen Gegenteil. Der Verlierer steht über Ulrike Herrmanns aktueller Analyse der CDU. Wobei, was heißt da schon aktuell? Wer weiß schon, wen es gerade zerlegt, während man die letzte Zerlegung noch zu verstehen versucht. Und wer womöglich gewinnt. Friedrich Merz als AKK-Nachfolger, fragt Herrmann und antwortet sich selbst wenig überraschend, nein, danke. Begründung? Merz kann Niederlagen nicht eingestehen und strotzt vor Selbstüberschätzung. So einer sei sogar in der CDU fehl am Platz. Und sie bemerkt, normalerweise bekommen Verlierer keine zweite Chance. Aber Merz hatte ja gegen eine Frau verloren. Und Frauen gelten in der CDU nicht besonders viel. Satisfaktionsfähig sind nur Männer. Merz, meint Herrmann, wird erst aufgeben, wenn er gegen einen Mann verloren hat. Dass wir derweil der Zerstörung der CDU beiwohnen, erkennt nun schlappe 9 Monate nach Rezo auch die FAZ. Michael Hahnfeld sieht, wir sind schließlich im Feuilleton und am Tag 1 nach der Weltrevolution bei den Oscars, Techniken des Films am Werk. Es gibt, schreibt er, ein Drehbuch zur Selbstzerstörung demokratischer Parteien. An dieses hielt sich in den vergangenen Jahren vor allem die SPD. Der CDU könnte das ein warnendes Beispiel sein, ist es aber nicht. Wie von Geisterhand geführt, vollzieht sie alle Wolten abwärts nach und hält sich ans Skript. Man könnte, sinniert Hahnfeld weiter, freilich auch sagen, dass dieses Buch die Bundeskanzlerin für gleich beide Parteien und zwischendurch auch die FDP geschrieben hat. Zuerst setzte Angela Merkel die Sozialdemokraten schachmatt, jetzt, so Michael Hahnfeld, geht es um die letzten Züge bei der Zerstörung der CDU. Ob so ist oder nicht, am Ende ist das allenfalls schlimm für die CDU und für die wenigen, die ihr dann noch hinterherweinen werden. Nicht aber für diejenigen, die derlei schreiben oder für die Feuilletons, in denen das zu lesen ist. Und das ist ein großes Glück. Eine Freiheit, die nicht, manchmal auch nicht mehr, überall herrscht. Das Verhältnis von Presse und Politik war auch in Demokratien nie unkompliziert, konstatiert die Süddeutsche. Mittlerweile aber bedrohen Konflikte oftmals die Informationsfreiheit. Mal subtil und schleichend, mal sehr deutlich, werden unliebsame Berichterstatter selbst in pluralistischen Gesellschaften von Informationen ausgeschlossen. Das Blatt bringt Erfahrungsberichte von seinen Korrespondenten. Boris Johnson zum Beispiel. Der chattet lieber auf Facebook und macht lustige, mit Halbwahrheiten und Auslassungen gespickte Videos. Offenbar, bemerkt Katrin Karlweit, hat er viel bei Donald Trump abgeschaut. Über den urteilt Hubert Wetzel, Trump ist der wohl medienfeindlichste Präsident der jüngeren US-Geschichte, zugleich aber macht ihn sein Narzissmus zu einem der mitteilungsfreudigsten. Für Frankreich unter Macron konstatiert Josef Hahnemann, seit Beginn seiner Amtszeit schwankt das Verhältnis der Regierung zur Presse zwischen offener Kritik, überheblichem Wegschauen und versuchter Anbiederung. Und in Italien hat Emma d'Aquino unlängst gewarnt, es sehe nicht gut aus für die Pressefreiheit im Land. Die Journalistin sprach von gefährlichen Dimensionen. Von Russland ganz zu schweigen. Mehrere Journalistinnen und Journalisten, berichtet Silke Bigalke von dort, bezahlten für ihre Berichterstattung mit dem Leben. Wir sollten jeden Tag dran denken, was wir haben, wenn wir unsere Feuilletons lesen. Und immer dafür sorgen, dass es auch so bleibt.
Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.